ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Dann würden wir noch mal ein bisschen bei der Medizin bleiben. Herr Theilen, als Intensivmediziner, Sie sind ja, wir hatten vorhin schon kurz über Reanimationssituationen, immer wieder in wirklich ganz, ganz schwierigen Entscheidungssituationen. Wie ist das denn ganz konkret, wenn wir bei einer Reanimation bleiben und Sie wissen nichts über den Willen eines Patienten? Wer trifft am Ende des Tages die Entscheidung, da dann irgendwann vielleicht auch aufzuhören?
In erster Linie der mutmaßliche Willen des Patienten. Der muss hinterfragt werden. Wenn wir keinen Willen haben, müssen wir davon ausgehen, dass er will, dass alles Mögliche für ihn gemacht wird. Und wir können echt viel inzwischen machen. Wir können die Atmung ersetzen, wir können die Herz-Kreislauf-Funktion ersetzen, wir können sehr, sehr vieles ersetzen in einer Reanimationssituation. Es stellt sich also eher die Frage, bis zu welchem Moment wäre der Patient mitgegangen? Und diese Antwort zu stellen, ist im Grunde genommen erst dann möglich, wenn wir den Patienten stabilisiert haben, was auch mit apparativen Methoden oft geht, und dann versuchen, seinen mutmaßlichen Willen herauszubekommen über nahe Angehörige. Das ist einer der Wege. Der andere Weg ist, nach klinischen Zeichen zu suchen, die die Aussichtslosigkeit oder eben auch die Machbarkeit dessen, was ich noch tue, mir vor Augen führt. Wenn ich zum Beispiel einen Patienten habe, den ich seit einer Stunde reanimiere, ich weiß nicht, woran es liegt. Es ist in aller Wahrscheinlichkeit nach ein völliges Versagen des Herzens, was nur durch eine unmittelbare Herztransplantation gelöst werden kann, die ich nicht lösen kann. Und der Mensch hat seit einer Stunde weite, lichtstarre Pupillen. Und dieses Zeichen der weiten, lichtstarren Pupillen zum Beispiel ist für mich ein Zeichen eines irreversiblen Hirnschadens. Dann komme ich in die Situation, wo ich dann eben letzten Endes mein Therapieziel nicht mehr sehe, sondern das Ganze, was ich tue, in eine Leidensverlängerung umwandle. Und das ist ein Moment, wo ich dann hinterfragen muss, was tue ich jetzt eigentlich noch? Kann ich den Patienten noch in einen würdevollen Zustand überführen? Und das ist eben etwas, wo die Entscheidung des Arztes, wenn wir Glück haben, nicht alleine fällt. Wenn man Polytrauma hat, schwere Verletzungen oder sowas, sind wir zu 4, 5, 6 Ärzten und da wird die Entscheidung gemeinschaftlich getroffen. Wir haben keine Möglichkeit, diesen Patienten mehr zu stabilisieren. Wenn Sie alleine sind, dann müssen Sie sich im Grunde genommen etwas auf Ihr eigenes Urteil verlassen. Ob das richtig ist, das weiß irgendeine übergeordnete Instanz, mit der Sie eigentlich keinen Kontakt haben. Sie haben nur bestimmte Zeichen, nach denen Sie arbeiten können, zum Beispiel eben die weiten, lichtstarren Pupillen.
Bleiben wir nochmal bei der Intensivmedizin und auf der Intensivstation. Spätestens seit der Pandemie wissen wir, dass die Anzahl an Intensivbetten ja irgendwo auch begrenzt ist. Wie ist es denn mit begrenzten Ressourcen? Wer entscheidet darüber, wer am Ende ein Intensivbett oder die Behandlung bekommt?
Zum Glück hatten wir hier bei uns und auch in den ganzen anderen deutschen Kliniken nie den Zwang, so handeln zu müssen. weil wir die Möglichkeit hatten, Patienten nach Köln zu verlegen. Wir haben verlegt nach Bremen, nach Hamburg, nach München mit Intensivmobilen, mit Flugzeugen. Wir haben immer irgendwo ein Bett gefunden. Und theoretisch besteht für uns in der Uniklinik alleine, ohne die anderen Kliniken zu nennen, die Möglichkeit, bis zu 120 Patienten zu beatmen, gleichzeitig zu behandeln. Diese Möglichkeit besteht, wenn zum Beispiel ein Flugzeug abstürzt oder dergleichen, das wäre machbar theoretisch, sodass wir diese Entscheidung zum Glück nur haben treffen müssen im Zusammenhang mit der Aussichtslosigkeit des Handelns. Wenn wir sehen, dass durch die schweren Sauerstoffmangel, der bei vielen Patienten aufgetreten ist, im Zusammenhang mit vielen Begleiterkrankungen, eine Behandlung aussichtslos ist, in einen würdevollen Zustand zurückzubringen, dann wurde die Entscheidung getroffen, in aller Regel auch in Zusammenarbeit oder im Zusammenhang mit einem Gespräch mit den Angehörigen. Das ist Leidensverlängerung, Leute, was wir hier machen. Das ist keine Therapie mehr. Und da wurde dann diese sogenannte Triage, auf die Sie ja wahrscheinlich hier ansprechen, eher in eine Entscheidung umgewandelt, die Sinnhaftigkeit in den Raum gestellt hat. Und Triage in Deutschland ist extremst selten. In die Situation sind wir bisher nicht gekommen in den letzten 20, 30 Jahren, denke ich.
In der Philosophie ist das natürlich auch ein großes Thema gewesen. Also in der Philosophie hat man immer die Möglichkeit, darüber nachzudenken, was wäre, wenn, und über Szenarien, in denen solche Entscheidungen tatsächlich nötig werden. Und dann muss man sich natürlich fragen, welche Prinzipien sollten da gelten. Und da gab es hitzige Diskussionen auch unter den Philosophen. Also Ressourcenverteilung oder die Verteilung von knappen Ressourcen finden wir ja nicht nur in medizinischen Situationen, sondern auch im Alltag, wenn es darum geht, wo steckt der Bundestag die Gelder hin im nächsten Jahreshaushalt. Aber die Situation in Triagefällen oder im Krankenhaus ist natürlich nochmal ganz besonders, weil so viel auf dem Spiel steht. Also hier müssen wir Leben gegen Leben abwägen häufig. Und da müssen wir uns fragen, was ist unser Ziel? Welche Faktoren sollten eine Rolle spielen? Also sollten wir alle Menschen tatsächlich gleich behandeln, wenn wir in einer Situation stecken, in der es nur ein Bett gibt, aber zwei Leute vor der Tür stehen? Sollen wir da einfach das loswerfen? Wer das bekommt, das kann zu suboptimalen Ergebnissen führen, wenn wir alle gleich behandeln. Also es kann natürlich sein, dass einer der beiden sowieso keine Überlebensaussichten hat, der wird dann losgewählt, dann sterben zwei Leute. Also hier ist ein bisschen so die Frage, wenn wir den Gleichheitsgrundsatz anwenden, kommen wir vielleicht zu suboptimalen Ergebnissen. Also da müssen wir dann nach neuen Prinzipien und Regeln schauen, die uns leiten sollen in solchen Triage-Situationen. Andererseits, wenn wir sagen, okay, wir wollen das Beste herausholen, also wir wollen vielleicht die Person wählen, die noch die meiste Lebenszeit vor sich hat, an gesunden, glücklichen Lebensjahren. Das würde natürlich zur Diskriminierung führen von alten Menschen oder auch von Menschen mit Vorerkrankungen und Behinderungen. Also das scheint auch wieder kein guter moralischer Grundsatz zu sein, um so eine Triage-Situation zu entscheiden. Und so kann man verschiedene Prinzipien durchgehen und jedes kommt mit seinen eigenen Problemen und es ist einfach ein schwieriger Fall, in dem auch in der Philosophie oder in der Ethik konkret noch keine Einigkeit besteht, wie wir diese Hand haben sollen.
Und das ist auch eine wahnsinnige Belastung, diese Triage, muss ich ergänzen. Sie alle haben von diesem Unfall gehört, hier mit dem Blitz, der unten an der Elbe eingeschlagen hat. Der Kollege, der als allererster Notarzt vor Ort war, ist ein Mitarbeiter von uns, mit dem habe ich gesprochen, der durfte keinen Patienten anfassen. Der hat die Leute da liegen sehen, wusste, die sind eigentlich reanimationspflichtig. Das war der erste vor Ort, der hat die zwingende Regel zu gucken, Notarzt, Notarzt, kein Notarzt, Rettungswagen, Notarzt und muss das durchgeben. Und er hat als allererstes gezählt und hat gesehen, da sind 7 gelbe und 4 rote und hat das durchgegeben. Das heißt, 4 Leute unter Reanimationsbedingungen, 7 Leute, bei denen man sagen muss, da gibt es eine Behandlungsnotwendigkeit, die aber im Moment nicht lebensbedrohlich ist. Und hat das, nachdem er einmal durchgegangen ist und er durfte niemanden behandeln. Was glauben Sie, was das für eine Belastung für diesen Menschen ist? Der ist da durchgegangen und hat erst angefangen, Laien behandeln zu lassen. Du drückst jetzt da, der macht nichts anderes. Der hat Laien angeleitet, aber erst da durfte er anfangen. Das ist eine irrsinnige Belastung, die diese Ärzte dann in der Situation haben, nichts machen zu dürfen. Aber wenn er es nicht gemacht hätte, wären möglicherweise 3 gestorben und einer hätte überlebt. Und das ist einfach etwas, was diese Triage und diese ethische Frage in dem Moment in Regeln presst, die jeder Notarzt lernt und nach denen er handeln muss, wenn er Notarzt wird.
Wir haben jetzt viel auch so über medizinische Entscheidungssituationen gesprochen. Wie ist es denn mit künstlicher Intelligenz? ChatGPT ist in aller Munde. Kann ich nicht einfach, wenn ich jetzt eine medizinische Frage habe, mein Knie tut weh, soll ich mein Knie operieren lassen oder doch noch ein bisschen Schmerzmittel nehmen für ein paar Monate? Kann ich dann nicht einfach eine KI befragen und dann ist doch super. Die greift auch alle Informationen zurück und dann habe ich jemanden, ich kann das auch vielleicht auch auslagern. Wäre das nicht was?
Wenn Sie ein Computer wären, könnte man das machen. Ihr Gehirn besteht ungefähr aus 200 Milliarden Zellen mit 150 Trilliarden Steckern, die sich zwischen den Zellen befinden. Und diese Vielfalt dessen, was sie ausmacht, kann keine KI auch nur im kleinsten Ansatz heute in irgendeiner Weise simulieren. Das, was wir als KI in der Medizin bezeichnen, ist lächerlich. Da ist vielleicht einfach nur eine Entscheidung, ja, hier ist eine Beatmung, da würde unser Programm sagen, das geht besser. Das kann vielleicht ein erfahrener Intensivmediziner auch sagen. Der ist dann auch keine KI, sondern eine BI, eine biologische Intelligenz, die er dann verwendet. Die KI ist im Moment nicht in der Lage, auch nur ansatzweise in der Medizin wirklich uns richtig und fundamental helfen zu können.
Ich glaube, da kommt noch hinzu, dass eine künstliche Intelligenz gar nicht die Werte, also wenn wir Entscheidungen treffen, da spielen ja immer Werte eine Rolle oder auch unsere subjektiven Einschätzungen davon, wie viel uns bestimmte Ergebnisse wert sind. Also zum Beispiel kann ich eine sichere Option wählen, bei der ich vielleicht nicht ganz geheilt werde, oder ich wähle eine riskante Option, wo es sehr schief gehen könnte, aber es könnte auch sehr gut laufen. Und da kann die künstliche Intelligenz mir natürlich alle abstrakten Informationen geben, aber sie weiß nicht, wie wertvoll mir diese Optionen sind. Also zum Beispiel, wenn ich Probleme mit Schmerzen habe und diese eine Option ist eben, sie ist sehr sicher, aber ich werde eine Weile mit Schmerzen leben müssen, während die andere riskant ist, aber es besteht die Chance, dass ich ein schmerzfreies Leben führen werde, dann werde ich vielleicht diese Optionen unterschiedlich gewichten. Oder auch, wenn Risiko eine Rolle spielt. Die Menschen haben ja unterschiedliche Einstellungen dazu, wie sie mit Risiko umgehen. Einige sind sehr risikoavers, einige sind eher risikoaffin. Also da, auch da sind manche Leute mehr gewillt, Risiken einzugehen für ein sehr gutes Ergebnis, während andere lieber auf Nummer sicher gehen wollen. Auch das ist etwas, was die KI vielleicht noch gar nicht so einspeisen kann. Also vielleicht eines Tages, wenn wir auch eine Funktion haben, der KI zu sagen, mir ist das und das sehr wichtig bei der Entscheidung, dann könnte die KI uns vielleicht eine Entscheidungshilfe sein. Aber solange die KI nur abstrakte Informationen vermittelt, ohne unsere eigenen Werte oder vielleicht Einstellungen zu Ergebnissen und zu Risiken mit einzubeziehen, glaube ich, ist es keine gute Entscheidungshilfe. Und hinzu kommt auch noch, das kann man vielleicht auch sagen, dass selbst wenn es eine optimale Entscheidung gibt, ist man als autonomes Individuum ja nicht verpflichtet, diese optimale Entscheidung zu wählen. Also ich kann entgegen aller guten Ratschläge eine Entscheidung treffen, die vielleicht jeder als dumm bezeichnen würde, die ich vielleicht als nicht gut empfinde, aber es steht mir frei, als freies und autonomes Individuum diese Entscheidung zu treffen. Also ich bin keinesfalls an die Empfehlungen der KI gebunden.
Ganz konkretes Beispiel dazu, was ich jetzt im Moment immer wieder sehe, wenn wir größere Operationen haben mit der Notwendigkeit, während der Operation Blutkonserven zu geben. Es gibt wirklich Patienten, die sagen, ich nehme kein Blut von Corona-geimpften Patienten. Es ist so. Und damit haben sie, weil sie überhaupt keine Möglichkeit haben zu wissen, ob da Corona-geimpfte Patienten dabei sind bei dem Blutspenden, die Notwendigkeit zu sagen, dann geben wir ihnen gar nichts. Ähnlich wie Zeugen Jehovas. Das ist der konkrete Ansatz zu dem, was Sie gerade wunderschön theoretisch formuliert haben.
Ich würde da tatsächlich gerne, weil wir auch aufgefordert sind, ein bisschen zu diskutieren, ein bisschen reingrätschen. Das eine, was mich so ein bisschen triggert gerade, ist die wiederholte Feststellung oder Sprechen von der KI. Ich glaube, es wäre vielleicht, um zu urteilen, ganz angebracht zu differenzieren, weil wir hunderte und verschiedene KI-Anwendungen haben. Und ich kann zustimmen bei den Beispielen, die Sie gebracht haben. Da kann sie vielleicht noch nicht so viel beibringen. Aber es gibt ja durchaus medizinische Felder in der Radiologie und auch im operativen Bereich oder in der Dermatologie, überall, wo eigentlich Bilder oder große Datensätze relevant sind, kann sie schon zu Entscheidungen beitragen, einfach weil sie großes statistisches Wissen hat. Und wo das hilfreich ist, kann, glaube ich, schon auch das passieren, dass wir in Entscheidungssituationen kommen, wo wir wissen, da ist extrem präzises oder großes Wissen, was ich zu meinem im Vergleich dazu begrenzten Wissen doch in ein bestimmtes Verhältnis setzt. Und daraus kann durchaus ein eigener Konflikt werden oder eine neue Art vielleicht zu denken und zu entscheiden. Und ich würde auch widersprechen, dass KIs keine Werte haben. Also die sind in einem bestimmten Kulturkreis mit bestimmten Moralvorstellungen trainiert. Und wer Wertefragen zum Beispiel an ChatGPT stellt, der stellt fest, dass da so amerikanisch-puritanisches Denken im Kern drinsteckt, beziehungsweise binär gedachte Clickwork-Arbeit, die einfach Entscheidungs- und Knowledge-Graphs hinten angelegt hat, sodass da eine ganze Menge drinsteckt. Und das wäre aber vielleicht nochmal eine eigene ethische Aufgabe, darüber nachzudenken. Und das Letzte ist, ich glaube, dass wir auch durchaus im Moment schon gefragt sind, uns dazu zu verhalten, weil du hast gesagt, natürlich kann ich autonom entscheiden, dass ich mich dazu nicht verhalte. Aber jetzt stell dir mal vor, in ein paar Jahren, wenn wir wissen, dass diese Wissenssysteme uns an vielen Stellen vorangebracht haben und uns ganz neue Möglichkeiten geschafft haben, und dann stellst du einer KI die Frage, soll ich aufhören mit Rauchen? Und es sagt ja und gibt dir eine solche Liste an wirklich statistisch belegten und guten Daten, und du tust es aber nicht und bekommst dann ein bisschen später Lungenkrebs. Und vielleicht sind wir in einer Gesellschaft, die sich auf diese Systeme eingestellt hat, so weit, dass genau das, was ich vorhin skizziert habe, greift, die normative Kraft des Faktischen. Dann wird vielleicht jemand fragen, hast du dich denn nie erkundigt, was da passiert? Und dann sagst du, ja, ich habe gefragt und ich habe detaillierte Informationen bekommen und habe für mich autonom entschieden, das nicht anzunehmen. Und vielleicht ist dann die Reaktion irgendwann, dass man sagt, naja, aber man hat es ja genau gesagt und die Mehrheit der Menschen hört darauf, da stehst du jetzt ein bisschen allein da und bist schuld. Also,
ein sehr zugespitztes Beispiel. Widerspruch.
Ja, gerne.
Nee, der Widerspruch ist einfach der, weil Sie davon ausgehen, dass die KI sich ihre Daten generiert. Die KI holt sich die Daten aus dem, was wir Menschen ihm bieten. Die ganzen Versuche in der Medizin haben wir Menschen gemacht. Und die sind, ich bin in der Ethikkommission. Wir sehen die ganzen Versuche, die mit Menschen gemacht werden. Und ich sehe unsere Statistiker, wie sie sich manchmal in Schnappatmungskrämpfen winden, weil sie sehen, diese Untersuchung ist ein völliger Blödsinn, so wie die aufgerichtet ist. Nichtsdestotrotz werden solche Sachen publiziert und werden dann plötzlich zur Diskussion herangezogen. Fragen Sie einen Statistiker und er würde Ihnen sagen, dass 90% aller Untersuchungen, die wir heutzutage in der Medizin sehen, eigentlich Nonsens sind. Wirklich, die haben die Aussagekraft, so wie seitdem die Zahl der Störche zurückgeht, geht auch die Geburtenrate zurück. Also muss da ein Zusammenhang bestehen. Da sind Zusammenhänge, die sind völliger Blödsinn. Und daraus holen wir dann plötzlich unsere KI-Daten? Halte ich für nicht ganz risikolos.
Ja, ich stimme zu, wenn es zu breit angelegt wird. Aber ich glaube, wenn es sehr nischenspezifisch ist, bedarf es eine Differenzierung. Aber wir wollen jetzt kein extra Ding drauf machen, da streiten wir nachher nochmal weiter.
Frau Hecht, wollten Sie dazu trotzdem noch was sagen?
Ja, ich wollte nur noch mal kurz darauf eingehen, also auf zwei Punkte von Birte Plato. Einerseits, dass KI natürlich Werte mit einbaut in die Antworten, die es gibt. Das kann ich mir gut vorstellen. Also ich bin kein KI-Experte, aber das nehme ich gerne so an, dass das so ist. Aber die Problematik besteht ja darin, dass nach der ursprünglichen Frage ging es darum, ob die KI mir persönlich eine Entscheidungshilfe sein kann. Und da hilft es mir nicht, wenn die KI Werte internalisiert hat, die in Amerika vertreten werden, sondern es sollte schon meine Werte mit einbeziehen, um mir eine Entscheidungshilfe zu geben. Also das ist der eine Punkt. Der andere Punkt vielleicht noch die Frage, welche Konsequenzen autonome Entscheidungen haben. Natürlich, wenn ich selbstverantwortlich eine, sagen wir mal, dumme Entscheidung treffe, dann sollte mir das erlaubt sein. Also ich denke nicht, dass wir Leute davon abhalten sollten, Entscheidungen zu treffen, die vielleicht nicht ganz weise sind. Eine andere Frage ist dann, was wir damit tun. Also wenn jemand eine Entscheidung trifft, von der klar war, dass sie der Person schaden wird, selbst schaden wird, und dann Jahre später kommt die Person und sagt, jetzt habe ich diesen Schaden erlitten, jetzt bin ich lungenkrank, ich möchte gerne Hilfe durch das staatliche Gesundheitssystem haben und der Steuerzahler soll bitte dafür aufkommen. Also das ist dann noch eine andere Frage, wie wir damit umgehen, wenn Menschen sich selbst Kosten verursachen durch eigenverantwortliche Entscheidungen, bei denen sie es hätten besser wissen können. Aber das heißt, glaube ich, nicht, also das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche Fragen. Sollen wir einmal Menschen davon abhalten, dumme Entscheidungen zu treffen? Eher nein. Solange die nur die Menschen selbst betreffen. Wer soll dann die Kosten und Konsequenzen tragen, wenn tatsächlich ein Schadensfall eintritt? Das ist nochmal eine andere Frage.
Mir ist es auch ein Bedürfnis zu markieren, dass ich das auch nicht für richtig befunden habe, sondern dass ich es beschreiben wollte, um zu widersprechen, dass es eben dieses Phänomen gibt zur Ehrenrettung.
Wir haben überlegt, welche ethischen Prinzipien sind wichtig für unsere funktionierende Gesellschaft. Für mich war das jetzt besonders dieses Stichwort Verantwortung. Verantwortung übernehmen für sich selbst, für die eigenen Handlungen und das immer wieder zu hinterfragen. Und dann eben, und das ist mir ganz besonders wichtig, auch wenn man das hinterfragt, sich zu entschuldigen, um einfach wieder zu so einem Diskurs zu kommen, zu einer Bereitschaft, auch in den Dialog zu treten. Ich glaube, das ist an vielen Stellen irgendwo auch abhanden gekommen. Und mir wäre es wichtig, dass Sie jetzt einfach nochmal den Bogen zum Anfang spannen. Vielleicht, was war es für Sie? Inwieweit kann die Ethik zum besseren Zusammenhalt beitragen?
Ja, eigentlich kann ich mich ein bisschen wiederholen. Ich plädiere immer noch dafür, dass wir Ethik als etwas verstehen, was wirklich einen Raum eröffnet, wo wir nachdenken und übrigens auch über uns selbst nachdenken und dass wir uns aus festen Systemen und Regelwissen und damit auch Abgrenzungen und Urteilen über andere ein Stück weit verabschieden und diese Unterscheidung von Moral und Ethik auch wirklich lebenspraktisch für uns annehmen.
Dem kann ich mich eigentlich nur anschließen. Also ich glaube auch, dass was die Ethik leisten kann, ist, dass wir vielleicht ein bisschen Distanz zu uns selbst auch gewinnen und immer hinterfragen, ob die eigene Moralvorstellung, die eigene Positionierung zu gesellschaftlichen Debatten auch ethisch Bestand hat. Also können wir diese Position rechtfertigen? Ist das nur die Moralvorstellung von mir persönlich? Folge ich da nur meinen eigenen Interessen? Oder ist es etwas, was verallgemeinerungsfähig ist, was wir ethisch rechtfertigen können, auch gegenüber Menschen, die ganz anders denken?
Ich kann da nur meine persönliche Meinung sagen. Mir fehlt der Grundlagengehalt meiner beiden Mitdiskutanten. Ich sage einfach nur, Ethik ist der Versuch, in Demut zu erkennen, was ich nicht weiß und anzuwenden, was ich weiß oder glaube zu wissen und dem anderen mitzuteilen, genau mit dem Wissen, es ist das, was aktuell gelten dürfte, nach dem, was wir jetzt wissen. Aber es ist offen. Und das ist für mich Ethik, dass ich dem anderen immer sage, hier sind die Grenzen meines Wissens erreicht und vor allen Dingen auch, ihn niemals in irgendeiner Weise anzulügen und ihm irgendwo die Unwahrheit zu sagen zugunsten irgendwelcher Vorteile, die ich daraus generieren kann.
Bevor wir unsere Veranstaltung jetzt beenden, hören wir noch ein kleines Konzert. Musik hat ja auch die Kraft, irgendwie Brücken zu bauen zwischen unterschiedlichen Kulturen, zwischen unterschiedlichen Menschen. Und da passt es ganz besonders gut, dass wir heute die Banda Kommunale zu Gast haben, die sich immer wieder mit musikalischen Botschaften für Toleranz und Verständigung einsetzt. Lassen Sie uns also jetzt gemeinsam der Musik zuhören und vielleicht noch über die ein oder andere Frage des heutigen Abends nachdenken. Wir sind im Anschluss noch kurz da. Unsere Referenten stehen auch gerne zur Verfügung, dann noch in persönlichen Austausch zu treten.
Gehen Sie wählen, bitte, und denken Sie an die Leute, die nicht wählen können oder dürfen. Dieser Staat, diese Verfassung ist dafür da, vor allem Minderheiten zu schützen. Und viele dieser Minderheiten dürfen einfach nicht wählen. Viele seit vielen, vielen Jahren, seitdem sie hier leben. Insofern denken Sie nicht nur an sich, denken Sie an Sachsen und seine Zukunft. Und all die Menschen, die hier leben sollten, gemeinsam und so weiter.